Remote Work und Führung auf Distanz, das sind Herausforderungen, denen sich heute viele Führungskräfte und Mitarbeiter stellen müssen. Wir bei Wirtschaft hoch 2 schauen heute etwas genauer aus der Theorie und der Praxis auf das, was Remote Work und Führung auf Distanz heute ausmacht. Wirtschaft hoch 2, der Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir nun auf Distanz wieder uns begegnen im Orbit.
Das finde ich auch stimmt. Unser Thema ist ja, unser Thema entspricht ja genau dem, wie wir auch aktuell arbeiten, oder?
Genau. Auf Distanz arbeiten wir aktuell vermehrt. Viele Vorlesungen online, viele Videokonferenzen mit den Studierenden, mit den Kolleginnen und Kollegen online. Insofern unser Thema heute dementsprechend.
Genau. Aber ganz kurz, bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis an die Hörer unseres Podcasts. Wir haben ein kleines technisches Thema, und zwar ist der Podcast bei Spotify, falls ihr über Spotify hört, zweimal gelistet. Und um das gerade zu richten, wird Spotify Ende des Monats den Feed, der weniger Follower hat, einmal deaktivieren und wird nur noch diesen einen Feed vorhalten, der heute mehr Follower hat. Deswegen ganz kurzer Hinweis an diejenigen, die über Spotify hören. Falls wir aus Ihrer Followerliste Anfang nächsten Monats rausgefallen sind, müssten Sie uns bitte einmal neu abonnieren. Ansonsten geht das ganz normal weiter, aber nur einfach der Hinweis, dass Sie sich nicht wundern, warum Wirtschaftshoch 2 nicht mehr auftaucht. Sie kennen ja unseren Veröffentlichungsrhythmus immer zum 1. und zum 15. des Monats, sofern es Wochentage sind. Deswegen, wenn wir den 1., sondern Mai, also sprich vielleicht 2., 3. Mai haben, dass Sie dort einmal schauen, ob wir weiterhin für Sie auflaufen. Das ist ein kleines technisches Thema. Aber lass uns jetzt gleich zum Thema Remote Work und Führung auf Distanz kommen.
Genau, wenn wir mal den Einstieg dort suchen. Wir haben jetzt aktuell eine Situation, in der viele, viele Menschen auf Heimarbeit umsteigen möchten oder es auch schon tun. Ja, nach aktuellen Studien würden gerne knapp 60% der Deutschen Homeoffice durchführen. Es gibt Schätzungen, ein aktueller Spiegelartikel, etwa 40-45% aller Angestellten arbeiten tatsächlich aktuell im Homeoffice. Vor den aktuellen Corona-Entwicklungen waren das Europa- und US-weit etwa 5% aller Angestellten, die überhaupt nur in Heimarbeit gearbeitet haben. Das sind Zahlen, die Harvard Business School veröffentlicht hat. So, und insofern hat sich doch was ganz gewaltig verändert in den letzten Wochen hier, in denen wir mit der neuen Situation leben. Und es ist viel, viel in Bewegung und viel, viel, was dadurch eben auch letztlich an Herausforderungen entsteht und was zu einer neuen Normalität hier führt.
Genau, und das große Thema ist ja, dass wir auf einmal halt Distanz zwischen uns und den Mitarbeitern haben. Und das große Thema bei Distanz ist halt, dass diese Unmittelbarkeit der Kommunikation eingeschränkt ist. Man sagt das ja einfach von den Sinnen, die wir beim Gespräch miteinander austauschen, die wir aufnehmen können, einfach ganz wichtige Sinne nicht dabei sind. Wir deswegen einen Weg finden müssen, damit umzugehen, das zu kompensieren. Deswegen glaube ich, ist auch das Arbeiten auf Distanz, das Anleiten auf Distanz, das Führen auf Distanz für viele Führungskräfte heute auch immer noch eine große Aufgabe. Ich glaube, die ersten Wochen haben es dazu beigetragen, sich so ein bisschen technisch zurechtzurütteln. Also sprich, die technischen Tools haben wir mittlerweile alle einigermaßen im Griff. Jetzt geht es aber darum, wie schaffen wir es, dass wir auch inhaltlich und auch in unseren Themen vorankommen. Deswegen müssen wir einen Weg finden, dass wir auf der einen Seite mit der Entfernung umgehen können, weil Distanz heißt halt wirklich auch eine Entfernung voneinander. Distanz heißt aber auch, dass wir eine Entfernung auch in der, was ich will, in der Zeit voneinander haben. Weil wenn jetzt viele schon 2, 3, 4 Wochen Homeoffice machen, ist man ja auch eine Zeit lang voneinander getrennt, wo man sich nicht gesehen hat. Deswegen ist Distanz heute eine Situation, die ganz zentral sich wirklich über sowohl eine physische wie aber auch wahrscheinlich eine gewisse Art der psychischen Distanz auszeichnet. Das ist, glaube ich, das, was jetzt für viele Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter die Situation so herausfordernd macht, wo wir jetzt Wege finden müssen, damit entsprechend umzugehen.
Es fehlt eben eine ganze Menge im Moment, muss man sagen. Also dieses, was man klassischerweise in vielen Unternehmen vorfindet, so dieses Tür- und Angelführung-Thema, ne, das jetzt im Moment einfach schlichtweg sehr schwierig ist oder nur noch wochenweise möglich ist, weil Mitarbeiter vielleicht eine Woche im Homeoffice sind und eine Woche dann wieder im Unternehmen arbeiten. Also insofern, da ist einfach eine ganze Menge an Nähe, an, wie du es eben geschildert hast, schon mal verloren gegangen. Und es ist eben gerade der Punkt dabei, dass man eben keine emotionalen Rückmeldungen mehr von den Mitarbeitern unmittelbar bekommt für das, was man als Führungskraft vielleicht vermitteln möchte, was man als Aufgabe oder als Ziel mitgeben möchte. Und man kann eben auch schwerer abschätzen, wie eigentlich die persönliche Situation zu Hause im Homeoffice für die Mitarbeiter eigentlich ist. Wie viel vielleicht beeinflusst wird durch Familie, auch durch Sorgen, die man ja im Moment um die Gesundheit, vielleicht die eigene Gesundheit, aber auch die Gesundheit von Angehörigen oder von Freunden hat. Und insofern ist da ja schon mal eine ganze Menge, was an dieser Stelle an persönlicher Ebene einfach fehlt.
Naja, und das ist dann zwischen dem, dass wir jetzt vielleicht auch viel mitbekommen, steht ja auch immer Technik zwischen den Mitarbeitern und den Führungskräften. Mhm. Ich meine, so wie wir jetzt unseren Podcast über eine Plattform aufnehmen müssen, vielleicht auch uns nicht in die Augen schauen können, uns nicht bestimmten Dingen auch signalisieren, wer jetzt bestimmte Themen auch ansprechen möchte, glaube ich, dass diese Technik, die einfach zwischen Führungskraft und Mitarbeitern steht, natürlich auch auf der einen Seite natürlich viel ermöglicht, aber auch viele Sachen herausnimmt oder viele Sachen nicht ermöglicht, die im Gespräch möglich sind. Mhm. So ist gerade auch dieses persönliche Zusammenarbeiten, um zum Beispiel Feedback zu geben als Führungskraft, das ist enorm eingeschränkt, weil gerade wenn ich vielleicht mal auch kritische Themen habe, die ich zurückspielen möchte, das ist im persönlichen Gespräch viel einfacher, wenn ich es über technische Instrumente machen muss. Und ein Kritikgespräch über E-Mail zu führen, deutlich schwieriger als, wie du gesagt hast, bei Tür und Angel einfach ein kurzes Feedback zu einer Arbeitsleistung zu geben, die dann aber auch gleich wieder mit einem guten Gespräch gerade gerückt werden kann. So haben wir einfach sehr unterschiedliche Voraussetzungen auf einmal, wie dieses Miteinander, dieses, was wir immer auch im kollegialen Miteinander gehabt haben, wie das ersetzt werden muss.
Genau. Und das andere ist eben dieser persönlichen FaceTime, die an dieser Stelle dann einfach auch fehlt, um Dinge vielleicht auch einfach mal klarzustellen, zu kommunizieren, auch vielleicht einfach mal Befindlichkeiten, Stimmungen neben der verbalen Kommunikation auf anderen Wege irgendwie wahrzunehmen, ist natürlich das andere, dass ich als Führungskraft jetzt im Moment auch nicht wirklich beobachten kann, was die Mitarbeiter tatsächlich aktuell machen und tun im Homeoffice, wann sie etwas tun. Also dieser zeitliche Versatz, der vielleicht auch ins Spiel kommt, weil Mitarbeiter jetzt eben vielleicht vormittags ihre Kinder betreuen und erst am späten Nachmittag oder Abend anfangen zu arbeiten und ich als Führungskraft dann quasi im Bund vielleicht auf Ergebnisse oder Rückmeldungen warte und die erst mit zeitlicher Verzögerung bekomme. Das ist ja auch ein großes Thema aktuell.
Genau, wir haben das für uns ein bisschen eingeordnet. Das ist ja vielleicht, da kann man es vergleichen damit, dass ich jetzt auf einmal als Führungskraft ein neues Team anleiten muss. Um da so ein bisschen auch jetzt diesen Übergang zu finden, haben wir uns für den Theoriecheck einmal auch das Thema Team vorgenommen. Ich glaube, das passt sehr gut, dass man auch so vielleicht beschreiben kann, inwiefern sich jetzt die Situation gerade verändert und wo wir uns gerade auch aktuell befinden.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Im Theoriecheck möchten wir deswegen gerne einmal die sogenannten Phasen des Teams nach Tuckman durchgehen. Und ich vermute mal, wenn der eine oder andere schon sich mit Personalthemen beschäftigt hat, ist es eine relativ bekannte Struktur, wie heute Teams beschrieben werden. Aber sie passen eigentlich wirklich sehr gut auf das, was wir gerade erleben, weil eigentlich beschrieben wird, wie sich, wenn sich Teams oder vielleicht neue Arbeitsstrukturen, neue Arbeits- oder neue Zusammenarbeitsformen etablieren, wie diese durch verschiedene Phasen durchlaufen, bevor sie wirklich arbeitsfähig sind. Tuckman hat das ursprünglich mal beschrieben in 4 Phasen. Teilweise findet man heute eine 5. Phase ergänzt. Ich packe das gleich mal hinten drauf, dass man das ein bisschen einordnen kann. Aber ursprünglich sagte Tuckman, dass es so 4 Phasen des Teams gibt, so Team-Lebenszyklus, kann man auch dazu sagen. Und zwar, die erste Phase beschreibt eigentlich die Zeit, wo das Team sich findet. Er nennt es Forming. In dieser Forming-Phase sind alle neu im Team, alle neu im kollegialen Miteinander. Man ist durchaus höflich miteinander, man ist gespannt, was passiert. Man ist aber auch relativ zurückhaltend in der internen Kommunikation. Vielleicht war das auch genau das, was passiert ist, als jetzt viele Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind, die Mitarbeiter von Führungskräften auf Distanz angeleitet wurden. Man musste sich erstmal ein bisschen orientieren. Was passiert denn jetzt eigentlich? Und mal gucken, wie das so wird. Ich bin jetzt ganz gespannt. Klingt ja ganz interessant. Aber ich will mich auch nicht so in den Vordergrund drängen. Dann die zweite Phase, die Tuckman formuliert, ist die sogenannte Storming-Phase. Und in der Storming-Phase fängt das Team an, sich ja zusammenzufinden. Und dieses Storming soll beschreiben, dass ja erstmal so ein bisschen sich Strukturen herausbilden müssen. Und wenn sie Strukturen herausbilden, ist es ja oftmals ein Prozess, der vielleicht mit Unsicherheiten, der vielleicht ein bisschen mit Konfrontation läuft, der vielleicht ein bisschen mühsam auch für alles, bis jeder seine Rolle gefunden hat. Und auch das kann man bestimmt gut nachvollziehen, wenn dann jetzt gerade die Teams sich gefunden haben, Homeoffice sich etabliert hat. Wie geht denn das jetzt weiter? Jetzt haben wir die ersten digitalen Sitzungen gehabt, es gab ein paar Arbeitspakete, ich habe die Sachen zurückgeschickt, aber was kommt denn jetzt und was sind genau meine Aufgaben und was wird von mir erwartet? Und das heißt, es ist eine unruhige Phase und vielleicht stecken die ein oder anderen Teams, die ein oder anderen Distanzstrukturen gerade in so einer unruhigen Phase, wo zwar alles funktioniert, aber noch gar nicht so richtig sich so diese Strukturen rausbilden konnten. Weil Strukturen rausbilden, sagt Tuckman, ist erst die dritte Phase. Die dritte Phase heißt bei ihm Norming. Und bei dem Norming ist wirklich eigentlich festzustellen, dass jetzt, wo sich eigentlich es sich ein wenig zurechtruckelt, jetzt etablieren sich Verhaltensweisen, es entsteht eine neue Form der Zusammenarbeit und die Rollen sind klar. Und es ist auch klar, wie Sachen funktionieren, es haben sich Strukturen etabliert, es haben sich Zeitabläufe etabliert, es haben sich Kommunikationsformen festgesetzt. Und in dieser Norming-Phase fängt das Team oder fängt die Arbeitszusammenarbeit allmählich an, Leistungsfähigkeit aufzunehmen. Weil bisher war das alles mit dem Forming und Storming eher so ein bisschen zusammenkommen, mal gucken, was ist, noch nicht wirklich auf das Arbeitszusammenleben fokussiert. Jetzt wird stärker an dem Thema orientiert. In der Norming-Phase, wo sozusagen der Übergang jetzt zum aktiven Arbeiten erfolgt, ist eigentlich jetzt durchaus festzustellen, dass wenn jeder weiß, was von ihm erwartet wird, wenn jeder die Spielregeln kennt, wenn jeder weiß, wie die Techniken funktionieren, wir allmählich in ein neues Normal kommen. Deswegen Norming, Normal, könnte man sich so Richtung transportieren. Und dann in der vierten Phase nach Tuckman in die Performing-Phase zu kommen. Und Performing heißt, jetzt ist das Team endlich so weit, dass wir miteinander gut umgehen können. Wir haben etablierte Strukturen und wir sind so miteinander jetzt auch durch die verschiedenen Phasen gekommen, dass wir jetzt auch leistungsfähig werden. Und das ist halt, glaube ich, auch das, wo Führungskräfte jetzt die große Aufgabe haben, wie schaffe ich es, meine angeleiteten Mitarbeiter in diesen Phasen so zu unterstützen, dass wir akzeptieren, dass wir durch diese Phasen durch müssen, die leistungsmäßig sich unterschiedlich zeigen, die sich aber dann zum Schluss wirklich auch in der leistungsfähigen Gemeinschaft nachher wieder zeigen können. Und ich glaube, dass viele Teams, die jetzt schon eine Zeit lang wirklich auch auf Distanz arbeiten, feststellen werden, dass bestimmte Abläufe allmählich funktionieren. Und dass wir darüber auch eine Chance haben, einfach Leistungsfähigkeit zu etablieren. Und deswegen passen die vier Phasen nach Tuckman sehr gut. Forming, Storming, Norming, Performing. Einfach um zu beschreiben, dass ein Team vermutlich zu Beginn erstmal durch so ein, ich möchte es nicht nennen, Tal der Tränen muss, aber einfach erstmal eine eher unruhige Phase durchläuft, um erstmal diese Strukturen neu zu etablieren. Jetzt haben wir das ja auch in unserer Zusammenarbeit, in der Art, wie miteinander kommuniziert wird. Und darüber transportiert das Team dann irgendwie auch die Chance, sich selber zu finden. Und nachdem sie es gefunden hat, kann auch die Leistungsfähigkeit abgerufen werden. Und ich hoffe, dass viele Teams sich in diese Richtung entwickeln und dass wir dementsprechend das auch übertragen können, 1:1 auf die Art und Weise, wie sich Remote Work und Führung auf Distanz heute zeigt. Ganz kurzer Abbinder zum Theoriecheck. Ich hatte ja gesagt, es gibt manchmal auch bei der Tuckman-Diskussion 5 Phasen. Es gibt die sogenannte Adjourning-Phase. Das ist eigentlich die Phase, wo das Team so die Aufgabe erfüllt hat. Das heißt, wenn bei uns mal Social Distancing nicht mehr das Maß der Stunde ist und wir uns alle wieder im Büro treffen, dann schauen wir vielleicht glücklich zurück, wie wir das gemeistert haben, freuen uns drüber und haben für uns einfach auch so ein Gefühl des Geschaffthabens dieser Veränderung. Das ist klassisch, wenn man jetzt das auf Teams transportieren würde, wenn das Projekt durch ist, wird das Team gegründet wurde, dann macht man hinten auch so eine kleine Abschlussparty. Das wäre so eine positive Adjourning-Phase. Aber zur Zeit stecken wir halt noch mittendrin. Und ich denke, dass wir mit diesen 4 Phasen Forming, Storming, Norming, Performing eine gute Grundlage haben, zu diskutieren, wie sich Führung auf Distanz jetzt für viele wirklich auch in der Praxis zeigt.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, wir wollen jetzt nochmal diese neue Situation in den Teams und auch in der Führung auf Distanz zum Anlass nehmen, nur mal ein paar praktische Tipps auch zu geben für diese Führung auf Distanz. Und ein Aspekt, der sehr wichtig ist, ist das Thema Vertrauen. Also Vertrauen aufzubauen und auch wirklich Vertrauen von beiden Seiten eben auch, sowohl von der Führungskraft als auch vom Mitarbeiter zu haben, zu entwickeln und dann gemeinsam in diesen Teamsphasen eben schnell zu einem Norming und Performing zu kommen. Warum ist Vertrauen jetzt so wichtig? Wir haben zwar viele Jahre vielleicht schon mit den Teammitgliedern zusammengearbeitet, mit denen wir jetzt aber in einer ganz neuen Konstellation oder Situation plötzlich auch dann zusammenarbeiten müssen. Das heißt, früher konnten wir uns vielleicht im Büro direkt treffen, konnten Zwischentür und Angel Dinge klären, Aufgaben verteilen, Ziele setzen und so weiter, Feedbacks geben. Jetzt sind wir eben zeitlich oder räumlich voneinander getrennt und müssen da auch dann wieder eine neue Ebene und neues Vertrauen an manchen Stellen für die Zusammenarbeit aufbauen. Also dieses interpersonale Vertrauen, was dann eine Rolle spielt. Also zum einen von Seiten der Führungskraft wirklich darauf zu vertrauen, dass der Mitarbeiter auch tatsächlich arbeitet und nicht zu Hause im Homeoffice in Anführungsstrichen sitzt und vielleicht das schöne Wetter genießt. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich von Seiten des Mitarbeiters das Vertrauen. Naja, mein Chef, der hat mich nicht vergessen. Ja, und der weiß darum, dass ich hier im Homeoffice jetzt sitze und hart daran arbeite, quasi meine Aufgaben zu erfüllen und aber nebenbei vielleicht auch noch andere Dinge habe, um die ich mich kümmern muss. Also vielleicht meine kleinen Kinder oder was auch immer dann da jetzt an persönlichen Belangen eine Rolle spielt, dass das eben genauso gewährleistet ist, dass die Führungskraft eben auch das Gefühl dem Mitarbeiter immer wieder gibt, dass ein Wissen darum da ist, wie gerade die Situation ist und wie die Schwierigkeit auch ist in so einer Führungssituation auf Distanz. Das heißt, für mich ist dann wirklich wichtig, dass man auch erstmal überhaupt, wenn man jetzt in diese Rolle hineinkommt, Führung auf Distanz auszuüben, tatsächlich versucht, diese Nähe, die man vielleicht vorher in dem persönlichen Kontakt hatte, auch in der Distanz zu erhalten. Ja, sei es jetzt, wenn man eine Videokonferenz hat, dass man zunächst mal vielleicht über persönliche Dinge sich auch austauscht, bevor man wirklich in die fachlichen Themen einsteigt und sich wirklich nach der persönlichen Situation erkundigt, ja, nach der Gesundheit vielleicht aktuell oder auch dem, wie es ausschaut in der Familie, ne, das sind ja auch wirtschaftliche Sorgen aktuell mit der ganzen Situation verbunden. Also, dass man da wirklich weiß um die Sorgen und Befindlichkeiten auch der Mitarbeiter. Also, dass man also wirklich auch Anteil nehmen kann an dem, was der Mitarbeiter gerade an Sorgen auch hat. Umgekehrt ist bei Nähe natürlich auch wichtig, dass der Mitarbeiter auch zu Ehrlichkeit animiert wird. Das heißt, dass er eben auch direkt er oder sie auch direkt sagt, quasi, wenn jetzt irgendwie ganz einfach Schwierigkeiten auftauchen, sei es dadurch, dass durch die persönliche Betreuungssituation, die zu Hause da ist, oder durch gesundheitliche Themen, oder ganz einfach dadurch, dass die Workload in den Aufgaben jetzt auch falsch eingeschätzt wird, dass aktuell vielleicht relativ viele Aufgaben durch diesen Krisenmodus, in dem man gerade ist, in vielen Unternehmen, dass da viele Aufgaben verteilt werden und dass die natürlich auch irgendwie bewältigt werden müssen und eben auch auf Distanz bewältigt werden müssen und auch bewältigbar sein müssen für die Mitarbeiter. Also dieser Aspekt der Offenheit, der Ehrlichkeit, der Nähe, der scheint mir da wirklich sehr ausgeprägt zu sein. Das Zweite, was man als Führungskraft dann eben auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass man sich doch stärker auf die tatsächlichen Outcomes von Aufgaben, also auf das, was wirklich geleistet wurde, was ein Ergebnis da ist, dann auch fokussiert und weniger auf das, was die Mitarbeiter gerade tun. Also jetzt die Mitarbeiter ständig anzurufen und zu fragen, was machst du gerade, wäre eben gerade ein vollkommen falsches Signal und eben kein Zeichen des Vertrauens, sondern wirklich dann vielleicht regelmäßig mal einen Status ganz einfach abzufragen, zu gucken, wo stehen die Mitarbeiter inhaltlich mit ihren Aufgaben, aber weniger darauf zu setzen, was macht der eigentlich gerade und das irgendwie kontrollieren zu wollen. Das wäre einfach schwierig in der Kommunikation, dann auch mit dem Mitarbeiter. Und das wäre eben genau das Gegenteil von Vertrauen, was man jetzt gerade braucht. Und man muss eben auch akzeptieren als Führungskraft, dass die Produktivität vermutlich am Anfang etwas sinken wird, weil alle sich erstmal in diese neue Situation einfinden müssen, mit anderen Tools arbeiten müssen, die bisher nicht bekannt waren, technischen Tools, vielleicht schlechteren Zugriff haben auf Unternehmensnetzwerke, auf einfach Ressourcen, die benötigt werden, um Arbeit zu erledigen. Und dass also wirklich da auch ein Verständnis dafür da ist bei der Führungskraft, dass sich diese Dinge auch erstmal entwickeln müssen, einspielen müssen und dass man jetzt nicht die gleiche Leistung sofort erwarten kann von einem Mitarbeiter, wie das vielleicht vorher in der persönlichen Situation im Büro irgendwie der Fall war. So, und dass dann aber im Grunde, das gibt's ja, da gibt's auch genügend Studien dann dazu, dass dann mittel- bis langfristig auf jeden Fall die Produktivität der Mitarbeiter steigen wird und vielleicht sogar noch über das hinaus steigen wird, was sie im Büro zu leisten in der Lage sind. Weil da dann natürlich dann irgendwann, wenn sich das eingespielt hat zu Hause, auch mit der Familie der Mitarbeiter vielleicht eingespielt hat, dass da dann ganz einfach auch neue Möglichkeiten entstehen und die Produktivität letztlich zu steigern. Wichtig ist dann in diesen ersten Phasen, in denen wir uns jetzt ja noch im Grunde befinden oder viele sich noch befinden, was solche Führung auf Distanz angeht, ist, dass man viel kommuniziert, fast zu viel kommuniziert, schnell reagiert, Informationsbedürfnisse erkennt und dann auch wirklich darauf reagiert und so am Ende des Tages eben die Mitarbeiter auch wirklich sich immer gut informiert fühlen, keine Unsicherheiten entstehen, auch das Gefühl entsteht, dass alle noch an einen denken und wissen, ja, der oder diejenige hat jetzt gerade diese Aufgaben und arbeitet daran und dass man vielleicht sowas wie regelmäßige Status-Meetings einführt, wo man sich also wirklich dann zusammen telefoniert oder eine Videokonferenz zusammen macht in einem Team und das also auch nochmal aufgreift und guckt, wo stehen denn die Einzelnen, wo kann man sich vielleicht auch gegenseitig helfen. Solche Aspekte dann sollten jetzt eben eine große, größere Rolle spielen. Und dabei eben auch zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Arbeitszeiten und Arbeitsrhythmen jetzt aktuell gibt, dass Menschen, die jetzt vielleicht als Single zu Hause sitzen, vielleicht eine andere Zeit aktuell arbeiten, in einer anderen Zeit aktuell arbeiten, als das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Familien tun können. Und da sich natürlich auch bei solchen, wenn man jetzt solche Status-Meetings vereinbaren will, sich auch danach zu richten, das also entsprechend mit aufzugreifen.
Aber das passt sehr gut, dass du jetzt gerade neben dem Aspekt des Vertrauens untereinander auch so ein bisschen in diese Strukturen dich schon quasi da weiterentwickelt hast, weil neben dem Vertrauen in die Person ist heute auch jetzt sehr wichtig, einfach ein Systemvertrauen aufzubauen. Systemvertrauen heißt, dass die Mitarbeiter sich auf das verlassen können, wie das Unternehmen funktioniert und wie auch die Strukturen sie weiterhin unterstützen werden. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Aspekt, dass wenn ich jetzt nicht mehr jeden Tag im Unternehmen bin, sondern von zu Hause aus arbeite und deutlich weniger Kontakt zum Unternehmen als Ganzes habe, dann brauche ich natürlich weiterhin auch die Sicherheit, dass das Unternehmen mich unterstützen wird, sich um meine Belange kümmert, sich um meine Anliegen kümmert. Deswegen auch für mich einfach der Ablauf sich weiterhin auch verlässlich zeigt. Das ist zum Beispiel das angesprochen gerade mit festen Meetingstrukturen, ein ganz wichtiger Aspekt, den Führungskräfte auch dafür leisten können. Wenn ich einfach dafür sorge, dass bestimmte Tagesstrukturen von mir als Führungskraft erwartet werden und ich das klar kommuniziere, dann wissen auch meine Mitarbeiter sehr deutlich, was für Erwartungshaltungen an sie gerichtet werden und wie das Unternehmen auch in diesen schwierigen Zeiten funktioniert. So ist zum Beispiel das Thema mit festen Meetingzeiten, mit festen Verfügbarkeiten zu bestimmten Tageszeiten, mit bestimmten Reaktionszeiten, die auf bestimmte Kommunikationsformen erwartet werden. So steuert man einfach einen Organismus, der jetzt ja nicht mehr von den Mitarbeitern echt gefühlt und erlebt werden kann, sondern auf Distanz irgendwie erlebbar gemacht werden muss. So kann ich mit Strukturen dort relativ viel machen. Das kann man gerade jetzt auch sehr stark natürlich über die Kommunikationstechnik ausrollen. Weil wir verschiedene Medienformen haben, welche laufen synchron, andere laufen asynchron. Das heißt also Sachen, wo wir uns direkt unterhalten, Sachen, wo wir vielleicht Inhalte posten können, Sachen, wo wir Inhalte wegschicken können. Deswegen ist auch in den Strukturen heute von Bedeutung festzulegen, welche Medienform für welche Kommunikation genutzt wird. Weil wann mache ich einen Videocall, wann mache ich einen telefonischen Call, wann kann ich jemanden auf dem Handy anrufen, wann nutze ich Teamkommunikationssoftware wie Slack oder Teams, wann nutze ich Chat, wann nutze ich Mail. Das sind Strukturen, die auch im Unternehmen sehr individuell festgelegt werden, die sich aber durch diese unterschiedliche Medienreichhaltigkeit, die man diesen Medienformen auch andichtet, einfach auch für unterschiedliche Arten der Kommunikation natürlich eignen. Dementsprechend, wenn ich Dinge habe, die wirklich vielleicht bis kritische Natur sind, die vielleicht auch mehr an Feedback von beiden Seiten benötigen, dann wird natürlich der Videocall angeschmissen. Gibt es aber Dinge, die vielleicht nur als kleines Status-Update geteilt werden sollen, dann würde auch entsprechend das Posting in der Kommunikationssoftware reichen. So müssen auch die Unternehmen Strukturen finden, was wie kommuniziert wird. Und ganz wichtig, da ist die Führungskraft einfach derjenige, der es vorlebt, die es vorlebt. Wir hatten schon mal in einer anderen Episode über die sogenannten Domino-Effekte gesprochen. Die Führungskraft muss einfach vorleben, wie gute Distanzarbeit, wie gute Distanzkommunikation funktioniert. Und damit wird auch automatisch die Erwartungshaltung gesetzt, an der sich die Mitarbeiter auch orientieren können. So schafft man dort ein Vertrauen in das System, sorgt dafür, dass die Mitarbeiter auch verlässlich wissen, wie das Unternehmen auch in diesen schwierigen Zeiten reagiert, sich dort auch wirklich gut aufgehoben fühlen, sich entsprechend reinbringen. Das ist aber gerade, was jetzt dieses Vorleben angeht, eine zentrale Anforderung, die Führungskräfte heute erfüllen müssen. Weil wenn ich jetzt nicht über die vorhin schon angesprochene Tür- und Angelführung viele Dinge, die mir so eingefallen sind, noch kommunizieren kann, dann muss ich halt die Kommunikationsanlässe, die ich habe, dafür nutzen, wirklich klar und eindeutig zu kommunizieren. Und dieses eindeutig heißt, eigentlich darf meine Kommunikation gerade über Distanzmedien für die Mitarbeiter keine Zweifel lassen. Und auch eigentlich relativ wenig Interpretationsspielraum, weil damit beide Seiten nachher die Chance haben, genau zu verstehen, was denn beide Seiten voneinander erwarten, muss ich als Führungskraft, die jetzt in der Vorgabe erstmal sich auch befindet, muss so klar kommunizieren, dass die Mitarbeiter nachher eine klare Aufgabendefinition haben und auch eine ganz klare Zuständigkeit, wissen, wer sich um was kümmern muss. Und das kann ich gerade über Distanzmedien, nehmen wir zum Beispiel Videokommunikation, Videochat, großes Videomeeting, allein über die direkte Ansprache, über den Namen der Kollegen, wo ich erwarte, dass sie sich um Themen kümmern, stelle ich sicher, dass man nicht den sogenannten Bystander-Effekt hat. Bystander-Effekt heißt, viele Leute gucken sich Themen an, aber keiner macht was. Gerade im Videobereich, wo ich ja vielleicht irgendwie mich dann im Hintergrund halten kann, mich nicht so stark beteilige, die Kommunikationsform irgendwie nicht so angenehm finde, ist das schon ein Medium, das jetzt nicht so zur wahnsinnigen Interaktion anregt. Wenn ich als Führungskraft aber möchte, dass ich alle Mitarbeiter mit integriere und alle Mitarbeiter sich zu entsprechenden Themen auch dann engagieren und involvieren, dann muss ich einfach auch in dieser frühen Phase, wo wir heute sind, relativ klar kommunizieren und auch dafür sorgen, dass nachher keine Interpretationsmöglichkeiten bestehen, sondern dass ganz klare Zuständigkeiten, wer macht was, bis wann geregelt sind. Eigentlich ganz klassische Führungskraft-Themen, die wir auch hatten, obwohl wir nicht distanzmäßig gearbeitet haben, die sich jetzt aber nochmal doch sehr stark in den Vordergrund gedrückt haben. So habe ich als Führungskraft, gerade auch was die Strukturen angeht, eine große Verantwortung dafür zu sorgen, dass nicht nur wir als Personen miteinander gut klarkommen, sondern dass wir auch über die Strukturen, die wir jetzt gemeinsam auch aufbauen und entwickeln, einfach eine Verlässlichkeit in den Abläufen bekommen. Verlässlichkeit in alle Richtungen. Sowohl, dass ich verlässlich bin für die Mitarbeiter, dass das Unternehmen verlässlich ist für die Mitarbeiter, aber dass ich auch weiß, dass ich meinen Mitarbeitern verlässliche Themen weitergeben kann, doch die sich dort wiederfinden und wissen, was sie umsetzen müssen.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl.
Ja, dann ist das, glaube ich, eine sehr spannende Zeit letztlich, die wir gerade durchleben. Und als Abschluss wollen wir jetzt nochmal gucken, wir brauchen Status-Meetings und so weiter, wir müssen auf verschiedenen Kanälen kommunizieren. Was macht denn jetzt eigentlich so gute digitale Meetings aus? Wenn wir uns das nochmal anschauen wollen, haben wir mal ein paar Punkte ganz einfach nochmal zusammengetragen, die jetzt hier für uns wichtig erscheinen. Klar, am Anfang vielleicht erstmal eine Art No-Brainer. Meeting-Agenda ist sicherlich auch in der Führung auf Distanz und der Führung vielleicht über eine Videokonferenz oder eine Telefonkonferenz oder was auch immer wichtig, ne, dass man erstmal eine hat und dass man auch klare Meeting-Regeln definiert hat. Also zum Beispiel jetzt aktuell wichtiges Thema bei den Videokonferenzen. Wir merken es hier immer wieder, ja, dass man wirklich die Kamera dann vielleicht erstmal ausschaltet und auch die Mikrofone ausschaltet, wenn am Anfang erstmal eine Einführung gegeben wird, um wirklich die Übertragungsqualität hochzuhalten, um nicht irgendwelche Nebengeräusche zu haben und so weiter, dass man da eben klare Regeln definiert hat und zum Beispiel festlegt, dass es Wortmeldungen im Chat gibt oder ähnliches. Das hängt natürlich von der Größe ab, der Gruppen, mit denen man kommuniziert. Wenn man jetzt nur mit 2-3 Leuten oder so zusammen eine Videokonferenz macht, dann kann man natürlich das Mikro bei allen anlassen. Aber wenn es mehr Leute sind, größere Teams sind, dann muss ich da vielleicht auch schon klare Regeln festlegen.
Und gerade zu Beginn kann man auch wirklich so, wenn so das Meeting starten soll, kann man auch so einen eher kreativen Einstieg sogar nutzen, der dann auch sicherstellen soll, dass, obwohl wir vielleicht jetzt nicht jeden sofort zur Wortmeldung animieren, trotzdem jeder eigentlich auch zeigen soll, dass er wirklich dabei ist und auch wirklich aufmerksam ist. Und deswegen ist so ein kreatives Warm-up, zum Beispiel kurz in die Runde gefragt, welches Getränk auf dem Tisch steht oder welche anderen Dinge, die so ein bisschen auch eine Rückmeldung dann, wie du sagst, auch über den Chat vielleicht ermöglichen, sorgt dafür, dass man relativ schnell alle Meeting-Teilnehmer wirklich auf das Meeting fokussiert und auch von vornherein klar ist, dass die Aufmerksamkeit sich auf das Meeting zu konzentrieren hat. Weil natürlich die Möglichkeiten, dass man sich, wenn das Meeting gerade so am Starten ist, nebenbei mit noch x anderen Sachen beschäftigt, natürlich für jeden, der jetzt nicht gefragt ist, direkt was zu sagen, ist relativ groß. So kriegt man die Interessen fokussiert, sorgt für einen relativ einfachen Einstieg, der auch keinen für große Herausforderungen stellt, der keinen irgendwie überfordert an den Ansprüchen. Aber ich sorge dafür, dass alle ganz kurz sich fokussieren, sich darauf konzentrieren, eine kurze Rückmeldung geben. So kann ich durch diesen kreativen Warm-up so ein digitales Meeting relativ schnell und sehr konkret wirklich zum Start bekommen.
Ein weiter wichtiger Aspekt ist dann, dass man tatsächlich auch die Personen namentlich anspricht, die jetzt in dem Call oder in der Videokonferenz sind. Und dass man also wirklich auch versucht, noch diese persönliche Bindung, die jetzt eben durch die Distanz, die einfach durch das Medium vorhanden ist, in dem Moment, und dass man die versucht natürlich ein Stück weit zu reduzieren, persönlich kommuniziert an der Stelle dann und natürlich auch, wenn es nachher um Dinge wie Aufgabenverteilung oder Ähnliches geht, ganz klare Ansprachen macht und eben keine Möglichkeiten für Interpretationsspielräume an der Stelle dann lässt.
Was ein wichtiger Aspekt auch ist, wir haben ja jetzt mit Video zumindest schon mal mehr Sinne, die wir ansprechen können, aber natürlich nicht so eine Unmittelbarkeit, wie das beim Gespräch zwischen Tür und Angel oder beim Gespräch Face-to-Face ist. Deswegen kann ich auch durchaus aber im Video versuchen, mich so in Szene zu setzen, dass ich sowohl über die Art, was ich präsentiere, dass ich also einerseits die Dinge, die ich vielleicht teile, wirklich hochwertig gestalte, weil die Slides oder die Präsentation, die ich nutze als Beispiel, das sind natürlich die zentralen Kommunikationselemente, die ich habe. Aber ich kann trotzdem auch jetzt über mich hinaus, zum Beispiel über das starke Gestikulieren vor der Kamera, über entsprechende Signale und auch Äußerungen oder Reaktionen auf bestimmte Sachen, die gesagt wurden, einfach ein doch Gefühl erzeugen, das relativ dicht an dem ist, was im persönlichen Treffen auch wirklich ist. Wenn ich das gepaart habe mit den guten Unterlagen, die wirklich für viele auch nahezu nachschlagen sind, die ich vielleicht auch auf Basis der Meeting-Ergebnisse nochmal aktualisiere, dann auch bereitstelle, dann kann ein digitales Meeting schon relativ viel von sonstigen Sitzungen ersetzen. Natürlich nicht komplett, aber ich versuche auch als derjenige, der das Meeting leitet oder der als Führungskraft einfach natürlich vorweggehen muss, versuche ich möglichst viel aus diesen wertvollen Zeiten der digitalen Meetings herauszubekommen und dafür zu sorgen, dass nachher sich alle auch entsprechend abgeholt fühlen und alle auch dabei bleiben. Da ist zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt, dass die Meeting-Formate sich auch wirklich unterscheiden können, weil jetzt kann man natürlich bei den ganzen Softwarelösungen immer auch irgendwelche Präsentationen teilen, logischerweise. Aber warum nutzt man nicht vielleicht mal irgendwelche vorher aufgezeichneten Videos, wie zum Beispiel das immer Software namens Loom? Was aber auch sehr gut funktioniert, ist auch, dass man zum Beispiel gemeinsam auch digitale Whiteboards bearbeiten kann. Auch das kann man im Rahmen von Videokonferenzen machen. Dass man auf der einen Seite zwar eine Videokonferenz laufen lässt, aber auch mit solchen Softwarelösungen wie whiteboard.com oder Explain Everything zum Beispiel Mindmaps gemeinsam baut, die dann entweder von dem Meetingleiter ausgefüllt werden, oder man kann es sogar so weit bringen, dass sogar bei so einem digitalen Meeting alle Meeting-Teilnehmer parallel auf dem gleichen Whiteboard schreiben können. So schaffe ich auch durch das regelmäßige Wechseln der Formate, die im Video stattfinden, durch unterschiedliche Kameraeinstellungen, durch unterschiedliche Dokumente, die geteilt werden, schaffe ich eine Interaktion, die einfach auch bei längeren digitalen Meetings das Interesse hochhält, immer wieder neue Aspekte auch für die Zuhörer bereitstellt. So sorge ich dafür, dass die Meetings mit relativ vielen Inhalten aufgewertet werden, mit vielen Veranstaltungsformaten, mit vielen Interaktionsformaten. So bekommen Meetings auch einen interaktiven Charakter, den ich sonst ja in persönlichen Gesprächen viel einfacher erzielen kann, den ich jetzt aber auch versuche, nochmal ganz bewusst zu erzeugen, mir dafür auch verschiedene Arbeitsschritte auch zu überlegen, wie das funktionieren kann.
Genau, was dabei manchmal natürlich eine Sorge ist, dass irgendwie Technik nicht funktioniert. Ne? Also, dass man jetzt irgendwie drei verschiedene Tools parallel nutzt in einer Videokonferenz und irgendwas funktioniert nicht. Aber also zumindest meine Erfahrung ist damit, wenn man dann souverän damit umgeht, dass das jetzt gerade nicht funktioniert, dann wird das auch bei allen irgendwie für Verständnis sorgen und alle sind sich dieser Neuheit vielleicht auch von manchen Medien bewusst. Und insofern ist das dann jetzt kein, glaube ich persönlich, kein Argument, es nicht mal auszuprobieren, weil es wird eigentlich doch positiv gewertschätzt.
Ganz genau. Und ich finde jetzt mal auch aus der persönlichen Erfahrung heraus, wie du gerade sagst, jetzt ist ja auch der ideale Zeitpunkt, sich mit solchen Tools zu beschäftigen. Im Alltag bis vor 5-6 Wochen waren wir alle so eingespannt, dass wir gar nicht die Zeit hatten, mal neue digitale Kollaborationstools auszuprobieren. Jetzt ist die Zeit ja dafür da. Und das, was man sich jetzt an Fähigkeiten aneignet, wird ja deutlich über die Zeit hinaus reichen, über die wir jetzt wirklich Distance Working in dieser harten Form auch treiben müssen. Deswegen können wir, glaube ich, beide auch alle nur einladen, das zu machen, weil die Möglichkeiten, die da bestehen, sind wirklich groß. Das passt nämlich auch ganz gut dazu, dass, wenn man mal schaut, wie so auch schon aus der Vergangenheit heraus eigentlich eine gute digitale Kommunikation auch wissenschaftlich begleitet wurde, gibt es da verschiedene Prinzipien, die eigentlich schon recht lange sich etablieren konnten, wie eine gute wissenschaftliche digitale Lehre aussieht. Das können wir heute wunderbar auch auf das Kommunizieren über Digitalkonferenzen oder über Videochat transportieren, was wir heute haben. Das ist nämlich genau das, dass gerade so aufgeschriebenes besser erinnert wird als vorgedrucktes. Im digitalen Umfeld heißt es, das, was ich in der Videokonferenz gemeinsam erarbeite, setzt sich deutlich besser fest als das, was nur als Präsentation geteilt wird. Das spricht ja auch dafür, dass ich irgendwie Tools brauche, wo ich nicht nur Sachen durchspreche, die schon mal aufgeschrieben sind, sondern wo man vielleicht alleine oder auch zusammen Dinge aufschreibt, zusammenträgt und vielleicht gemeinsam skizziert, damit alle auch dieses visuelle Bild ergänzend haben zu dem, das man die Tonspur hat. Deswegen ist es eines der wichtigen Prinzipien, dass auch die digitale Lehre sich übertragen lässt auf die digitale Konferenz, dass ich dafür sorgen muss, einfach, dass auf dem Bildschirm was Interaktives passiert. Dieses Interaktive, das ist sogar das zweite Prinzip, das sich aus der digitalen Lehre zeigt. Das interaktive Prinzip bedeutet auch, dass auf dem Bildschirm unterschiedliche Dinge passieren. Das heißt, mal ein anderer Fokus, mal eine andere Einstellung, mal das Kamerabild, mal vielleicht das Bild vom digitalen Whiteboard, mal eine geteilte Präsentation. Und auch das sorgt dafür, dass durch den Wechsel der Formate, die auf dem Bildschirm der Teilnehmer zu sehen sind, auch das führt zu einer deutlich höheren Involvierung, zu einer wirklich besseren Interaktion aller Teilnehmer, die sich in der Konferenz befinden. Und auch dafür sind Führungskräfte verantwortlich. Wie halte ich eine Videokonferenz, die vielleicht 1,5 bis 2 Stunden dauert, wie halte ich die so aktuell und attraktiv, dass nachher alle meine Mitarbeiter an Bord bleiben, sich beteiligen, nicht irgendwie abschweifen, eben beim Internet surfen? Das mache ich über regelmäßig wechselnde Kameraeinstellungen. Das könnten, wie gesagt, beispielsweise verschiedene Apps oder Tools sein, die ich nutze. Das könnten Dinge sein, die ich einblende, Dinge, die ich auf dem Bildschirm teile. Deswegen braucht es auch durchaus eine große Vorbereitung, zu wissen, was in den Zeiten stattfinden soll. Deswegen, du hast es angesprochen, Meeting Agenda heißt auch für die Führungskraft selber zu planen, was möchte ich eigentlich wann machen und wann sorge ich für die Interaktion, die ich eigentlich haben möchte, damit alle sich entsprechend einbezogen fühlen. Das Einbezogenfühlen ist das dritte Prinzip, das wir noch teilen wollten aus der Erfahrung der digitalen Lehre. Das regelmäßige Einbeziehen der Audience ist dann sozusagen das, was auch dann das Engagement von allen sicherstellt. Du hast angesprochen, Namen nutzen, ganz wichtiger Aspekt, aber auch wirklich das klare Kommunizieren, was jetzt wer machen soll, sorgt dafür, dass man in digitalen Kommunikationsformen, gerade in diesen digitalen Meetings, auch diesen Austausch realisieren kann, den sich nachher alle wünschen und der zumindest ein guter Ersatz dafür ist, dass wir uns leider nicht physisch gerade treffen.
Ja, ja, wunderbar. Das ist, glaube ich, immer etwas, was man hier aus diesen Erfahrungen, die digitale Lehre jetzt schon seit vielen Jahren mit sich bringt, auch in viele andere Videokonferenzen übertragen kann. Und was dann im Grunde aus meiner Sicht am Ende noch fehlt, ist wirklich ein verbindliches Ende. Ja? Also zu gucken, dass man alle nochmal auf das, was man jetzt an Themen besprochen hat, was man vielleicht am Ende auch nochmal wiederholt, wer hat eigentlich jetzt welche Aufgaben oder welche Ziele sollen erreicht werden oder wie wollen wir uns wann wieder zusammenfinden und wollen ein Zwischenfazit ziehen, wo wir stehen und so weiter, dass man das am Ende nochmal wiederholt und dann eben zu einem verbindlichen Ende auch tatsächlich des Meetings kommt, wo man eben nochmal dankt natürlich für die Zusammenarbeit in diesem Meeting und eben bespricht, wie es dann weitergeht und wann man sich vielleicht wieder sieht oder wieder hört.
Ja, und verbindliches Ende führt uns ja eigentlich auch zu unserem verbindlichen Ende für heute, glaube ich, oder?
So sieht's aus, das denke ich auch.
Wir hoffen, dass wir Ihnen viel mitgeben konnten, was jetzt Führung auf Distanz mit sich bringt, was für Veränderungen sich da zeigen, einfach um auch nochmal ein bisschen nachvollziehen zu können, was da nun gerade auch so an Veränderungen wirklich bei vielen von uns sich wirklich auch gerade durchsetzt. Dass Sie aber auch viele Dinge mitnehmen können, wo Sie ein Gefühl bekommen, dass okay, Führung auf Distanz kann funktionieren. Es braucht vielleicht ein paar Anpassungen von meiner Art und Weise, wie ich Führung lebe. Aber es ist machbar und mit vielen Best Practices, mit Erfahrung aus Lehre und Wissenschaft lässt sich vielleicht durchaus ein digitaler Führungsstil entwickeln, der jetzt aktuell sehr wichtig ist, aber vielleicht auch zukünftig, wer weiß, wie sich die Arbeitswelt jetzt auch durch diese Erfahrung, die wir hier global machen, in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln wird, der einfach in so eine Richtung sich dann auch zukünftig auch als relevant erweisen wird.
Genau. In diesem Sinne sind wir alle gespannt, wie es weitergeht und haben aber, glaube ich, wirklich jetzt auch eine Chance, mit dem, was sich jetzt gerade an Veränderungen tut, auch unsere Kommunikation, das Thema der Digitalisierung insgesamt voranzutreiben und das jetzt also wirklich auch positiv zu nutzen. Und insofern ja, freue ich mich dann zu hören und zu sehen, wie es sich auch gerade mit diesen Themen weiterentwickelt. Und vielleicht machen wir vielleicht in ein, zwei Jahren eine Rückbetrachtung nochmal auf gerade diese Themen und wir werden sehen, was sich vielleicht jetzt tatsächlich dann durch Aspekte wie Corona oder ähnliche verändert hat.
Sehr schön. Hans-Jürgen, vielen Dank.
Dank dir, Thorsten.
Vielen Dank an Sie, euch, liebe Zuhörer. Wir wünschen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie produktiv. Kommen Sie gut durch die Zeit und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
Jo, bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.